Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend und herzlich willkommen. Millionen Eltern haben seinen Rat gesucht und seine Bücher gelesen. Jetzt ist der dänische Familientherapeut Jesper Juul gestorben.
Ganz in Form von Regeln und du darfst nicht und du darfst nicht und du musst und du hast Pflicht dazu und so. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Grenzen sind nicht richtig, er meint damit Kinder. Jesper Juul, gleich werden wir an ihn erinnern. Außerdem besuchen wir das neue Kunstmuseum Arte in Istanbul und eine literarische Tagung in Berlin, bei der über geteilte Städte gesprochen wird, über Stadtpläne, Visionen und Wunden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wahrscheinlich haben alle Eltern, die sich ernsthaft Gedanken gemacht haben über die Erziehung ihrer Kinder, Bücher von Jesper Juul gelesen oder zumindest von seinen Gedanken gehört. Dein kompetentes Kind, Liebende bleiben, Nein aus Liebe, klare Eltern, starke Kinder. So heißen seine Bücher und sie wurden Bestseller. Der dänische Therapeut und Erziehungsexperte hat weltweit Vorträge gehalten und über Kindererziehung geschrieben, auch über Partnerschaft und den Zusammenhalt in Familien. Mit seinen Botschaften traf er ganz offensichtlich einen Nerv. Die Zeitschrift Brigitte hat ihn als einflussreichsten Familientherapeuten des Kontinents bezeichnet. 2012 ist er schwer erkrankt, er hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt ist Jesper Juul im Alter von 71 Jahren gestorben. Im Studio begrüße ich nun unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Jesper Juul denn so erfolgreich gemacht?
Ja, ich denke, da ist einmal die sehr eingängige Machart seiner Bücher. Er führt uns mit Fallgeschichten mitten in das Geschehen in seiner familientherapeutischen Praxis hinein. Man lernt Menschen mit konkreten Problemen kennen und ist sozusagen lesend live dabei, wenn er den Menschen hilft, den Kern ihrer Schwierigkeiten in der Kindererziehung, in der Partnerschaft so nach und nach aufzuspüren. Das ist nicht immer perfekt geschrieben, muss man sagen, aber trotzdem ganz hautnah und ganz lebendig. Dann hat die Haltung von Jesper Juul zu Erziehungsfragen, zu Beziehungsfragen sicherlich so den Nerv der Zeit auch getroffen. Die meisten von uns sind doch sehr erleichtert, dass die Zeiten der brutalen Herrschaft über Kinder endlich vorbei sind. Gleichwürdigkeit war für ihn so ein ganz wichtiger Begriff. Das gebührt Kindern, sagt er, ganz gleich, wie alt sie sind und mit welchen Mitteln sie sich artikulieren. Sie haben dieselbe Würde wie Erwachsene. Wer das nicht gern hört, hat, würde man heute sagen, eigentlich ein Problem. Und dann war es so, dass er ja selbst auf eine eher schwierige Kindheit zurückgeblickt hat. Er hat eine sehr besitzergreifende Mutter gehabt, einen ziemlich desinteressierten Vater. Er war sehr einsam als Kind. Und das gibt seinen Büchern und auch seinen Ideen so eine Tiefe und Dringlichkeit, die sein Publikum, und ich denke, zu Recht sehr wertgeschätzt hat.
Gleichwürdigkeit, also genau das Gegenteil von Gleichgültigkeit. In einem seiner Bücher hat Jesper Juul Eltern dazu aufgefordert, in den Leitwolf-Modus zu gehen und Kinder so zu erziehen, wie Wölfe das tun. Kommt da auch so eine autoritäre Note zum Vorschein?
Autoritär auf keinen Fall. Es ging ihm um so etwas wie natürliche Autorität. Die Forschung weiß ja heute, dass die meisten Wolfsrudel einfach nur Familien sind. Das sind Vater, Mutter und ihre Kinder. Und die Wolfseltern mit ihrer Lebenserfahrung übernehmen automatisch die Führungsrolle. Die Kinder lernen gern von ihnen, die wachsen an ihnen empor und sind sehr früh auch schon Kooperationspartner. So ist das bei den Wölfen, weiß man heute. Und auf den Menschen übertragen hieß das für ihn, wer solch eine natürliche Autorität haben möchte, wer Lebenserfahrung erwerben möchte, vielleicht sogar sowas wie Weisheit, der darf persönliche Prozesse nicht scheuen. Wenn man Kinder hat, so hat er gesagt, sollte man sich klar werden, spätestens dann über die eigene Kindheit, über eigene Prägungen, über eigene Macken, die man immer noch mit sich trägt. Warum? Um eben aufrichtiger, ehrlicher, glaubwürdiger in Beziehung und Verantwortung treten zu können. Die Kinder begegnen dem dann mit einer immensen Bereitschaft zum Lernen, zur Kooperation und eben auch zur Beziehung.
In Beziehung gehen, kann man denn sagen, Frau Billig, das ist sowas wie die zentrale Botschaft seiner Bücher?
Ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Kinder brauchen Erwachsene, die einerseits ihre wilde Kreativität wertschätzen, aber die ihnen auch als ständiges Gegenüber Sicherheit vermitteln, dass sie wissen, wie man das Leben und seine Herausforderungen handelt. Da sah er aber durchaus Lernbedarf, sowohl bei Männern wie bei Frauen. Männern hat er ins Stammbuch geschrieben, das reicht nicht aus, wenn ihr keine brutale Gewalt mehr ausübt in der Familie. Ihr müsst auch Bindungspartner sein, ihr müsst emotional Anteil nehmen an den Menschen um euch herum. Ihr dürft nicht im Handy oder im Hobbykeller verschwinden. Bei den Frauen sah die Tendenz, eigene Bedürfnisse eher erstmal nicht zu artikulieren, um nicht egoistisch rüberzukommen, aber dann kommen die eben doch wieder durch und dann können Frauen unausstehliche Kontrollfreaks werden. Davor hat er gewarnt.
Wir sollten selbstverständlich auch über die Kritik an seinen Erziehungsvorstellungen sprechen. An welchen Punkten gab es denn sowas wie Widerspruch?
Na, da gibt's natürlich diesen ganzen Backlash in der Pädagogik. Ja, zurück zu Pünktlichkeit, Ordnung, Disziplin. Dann heißt es, wir verzärteln unsere Kinder, wir mutieren zu Helikoptereltern, furchtbarer Kampfbegriff. Und dann werden unsere Kinder allesamt Tyrannen. Und das ist natürlich dem, was er wollte, diametral entgegengesetzt. Er ging davon aus, dass man Kindern soziale und emotionale Kompetenz nicht erst durch Erziehung beibringt oder eindrillt, sondern dass die das einfach natürlicherweise mit auf die Welt bringen von Geburt an. Und dass, wenn man sie als defizitär ansieht, dass man ihnen etwas antut, ihrem Selbstbild, ihrer Selbstachtung. Ja, und dann war er eben auch ein Star, er war ein Vielschreiber, er war jemand mit Wucht, ja auch leiblich, er war ziemlich umfangreich und Charisma, der konnte Bühnen füllen und hatte auch teilweise etwas simplifizierende Botschaften rübergebracht, die Menschen sehr für sich eingenommen, das ruft natürlich dann auch Neid und Kritik auf den Plan.
Eine imposante Figur in mehrfacher Hinsicht, was bleibt von seinem Lebenswerk?
Na, ich denke, ihm war das Glück des großen persönlichen Erfolgs mit seinen Büchern und seiner Arbeit beschieden, aber er steht natürlich nicht allein da, sondern er ist ein prominenter Vertreter eines massiven kulturellen Umbruchs, der mit den 1968er Jahren begonnen hat und der die sozialen Beziehungen und auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nachhaltig verändert hat. Allen kleine Tyrannenbeschwörern zum Trotz zum Positiven verändert hat. Das kann die soziologische Forschung an zahllosen Studien zeigen. Der Erziehungsstil ist diskursiv und partnerschaftlich geworden. Und das hat Kinder glücklicher gemacht, selbstverantwortlicher, mitfühlender, sogar intelligenter. Dazu hat er in seiner klaren, direkten Weise beigetragen. Und das wird sicherlich sich so schnell nicht wieder aus der Welt schaffen lassen.
Millionen Eltern haben seinen Rat gesucht, haben seine Bücher gelesen. Jetzt ist der dänische Familientherapeut Jesper Juhl im Alter von 71 Jahren gestorben. Susanne Billig hat an ihn erinnert. Ich danke Ihnen.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Literatur und Karten gehen manchmal eine enge Beziehung ein. Von einigen Autoren weiß man zum Beispiel, dass sie für ihre Romane Stadtpläne an die Wand gepinnt hatten. Stadtpläne aus den unterschiedlichsten Epochen. Also ist das literarische Kolloquium in Berlin auf die Idee gekommen, eine Tagung zu veranstalten mit dem Titel Rewriting the Map. Also die Karten, die Stadtpläne neu schreiben oder sie auch zu überschreiben. Ein komplexes Tagungsthema. Unter den Zuhörern war auch unser Autor Thomas Fitzel.
Karten lügen nicht. Karten sind objektive Hilfsmittel. Ein Irrtum. Auch Karten sind immer zugleich auch ideologische Konstrukte. Was zeigen sie? Was heben sie hervor? Was verbergen sie? Schon eine einfache Ortsbestimmung kann eine politische Aussage beinhalten. Dies zeigte im Eröffnungsvortrag auf höchst vergnügliche Art der Lyriker Thomas Rosenlöcher aus Dresden.
Als die Stadt noch aus zwei Hälften bestand und unser eins in Sachsen noch hinter der Mauer saß, habe ich hinter der Mauer gesagt und damit nach so vielen Jahren deutsch-deutscher Vereinigung den Westblick doch übernommen. Vor der Mauer saßen wir.
Um vier Städte sollte es gehen, die eines verbindet. Sie waren oder sind noch geteilt. Berlin, Belfast, Nikosia und Mostar. Bis 2003 waren Süd- und Nord-Nikosia noch strikter voneinander getrennt als einst Ost- und West-Berlin. Es gab keine Post, keine Telefonverbindungen. Der südliche Teil, beschrieb heute die Journalistin Nesha Yasin, in dem sie ihre Kindheit verbrachte, sei für sie noch weiter entfernt gewesen als selbst die Sterne. Als sie beschloss, im griechischen Teil leben zu wollen, brauchte sie, um die 50 Meter der von der UN bewachten Pufferzone zu überwinden, ein Flugzeug von Nikosia nach Istanbul, von Istanbul nach Athen und von dort zurück nach Nikosia. Heute ist der Grenzübertritt unproblematisch geworden und trotzdem immer noch alles andere als alltäglich, so die Autorin Nora Najarian aus dem griechischen Teil, deren Großeltern einst aus Armenien nach Zypern geflohen waren.
Wir reden immer über die andere Seite. Wir reden über den Norden, wir reden über den Süden. Sie sagen ihr, wir sagen sie. Aber wer bin ich? Am Kontrollpunkt zeige ich meinen Ausweis vor, um in die nördliche Region zu fahren und umgekehrt. Dass wir das immer noch tun, ist doch surreal. Auf der anderen Seite sind die Straßennamen dann in verschiedenen Sprachen oder sie haben sich komplett geändert. Die Leute sagen dann oft, ach, die Straße, die früher so und so hieß, heißt jetzt so und so. Dieses Haus ist jetzt ein Restaurant und aus der Kirche wurde eine Moschee.
Nicht nur, dass der eine Stadtteil auf den Plänen jeweils den anderen ausblendet, ihn nur als weiße Fläche zeigt, es liegen im Bewusstsein der älteren Bewohner immer mindestens zwei Karten übereinander. Das Nikosia, wie es einmal war, und das heutige. Wie bringt man die beiden Stadthälften zusammen? Bis auf die einzelnen Checkpoints sind die Straßen noch immer unterbrochen. Genau in der Mitte der Pufferzone liegt das Haus der Zusammenarbeit, lange Zeit unerreichbar für alle.
So what happened today is a transformation of a street that was supposed to be no man's land, which turned out to be everyone's land.
Heute wurde es zum Ort der Begegnung für jedermann, so Lev Gilambrou vom Haus der Zusammenarbeit, einer Stiftung, die unter anderem Geschichtslehrer aus beiden Teilen Zyperns zusammenbringt, sodass die beiden getrennten Geschichtserzählungen wieder zusammengeführt werden. Die alten, scheinbar überwundenen Feindeslinien, die unsichtbaren Mauern, bleiben allerdings als Karte in den Köpfen der Bewohner eingebrannt. Ein neuer politischer Konflikt, wie aktuell der Brexit, schon drohen sie sofort wieder aufzubrechen, wie das Beispiel Belfast zeigt.
Belfast today, the divisions are more insidious.
Heute in Belfast sind die Spaltungen sehr viel tückischer, weil unsichtbarer. Eine Mauer kann man leicht einreißen, leichter als eine vierspurige Autobahn oder eine Fabrik. Aber mit den Friedensmauern an den ehemaligen Konfliktherden ist es sehr viel schwieriger, denn sie sind ja kaum zu sehen, aber weiterhin in den Köpfen der Menschen, die dort leben.
Der irische Autor Glenn Patterson war 8 Jahre alt, als die erste Peace Wall, die erste Friedensmauer, 1969 in Belfast Katholiken und Protestanten voneinander trennen sollte. Aber Belfast war nicht nur durch eine Mauer getrennt, sondern durch unzählige Mauern, die alle möglichen architektonischen Formen annahmen, vom Gartenzaun hohen Molchen bis zu 11 Meter hohen Sperreanlagen mit Stacheldraht. Eigentlich hatte die Politik versprochen, sie längst zu beseitigen, aber diese Mauern bedienen immer noch subjektive Sicherheitsbedürfnisse und die Bewohner von Belfast haben sich längst daran gewöhnt, sie im Alltag zu umgehen. 4 Städte und viele Teilnehmer, bis zu 8 auf einem Podium, viel zu viel. Die Tagung hat sich viel vorgenommen, es mangelte ihr aber bisher doch stark an einem Navigationssystem, einem klaren Kurs, um auch das Gespräch miteinander und nicht nur nebeneinander zu führen. Doch dafür bleibt dann vielleicht Raum am Rande der Tagung, im schönen Park bei Musik und kühlen Getränken.
Thomas Fitzel über die Tagung Rewriting the Map im Berliner Literarischen Kolloquium. Die Tagung wird morgen fortgesetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wer im September nach Istanbul reist, der wird einen weiteren Punkt auf seiner kulturellen To-Do-Liste haben, denn dann wird dort ein neues Kunstmuseum eröffnet. Arter heißt es, und das ist das türkische Wort für Arterie. Der Begriff spielt zugleich natürlich auch mit dem Begriff Art, Kunst. Noch ist das Gebäude nicht eröffnet, doch Ingo Arendt konnte als erster Journalist die Räume bereits besuchen, sich umschauen und auch umhören. Er ist zurück aus Istanbul und zu mir ins Studio gekommen. Herr Arendt, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns zunächst über die Architektur sprechen. Was gibt's denn da zu sehen?
Ja, also das ist das größte private Kunstmuseum der Türkei, auch überhaupt das größte Kunstmuseum der Türkei, was es überhaupt gibt. Es gibt ja kaum staatliche Museen. Und es ist erbaut von den Londoner Architekten Grimshaw. Die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie so mit der gotischen Kathedrale immer spielen und mit so riesen Pavillons, kann man auch sehen am neuen Istanbuler Flughafen, den sie auch gebaut haben. Das konnten sie hier nicht. Es ist ein sehr beengtes Grundstück in einem Handwerker- und Arbeiterviertel. Und was man sieht, ist ein schimmerndes, großes, rechteckiges Massiv mit Ornamenten verkleidet und einer schimmernden Außenhülle. Und in diesem Gebäude ist eben jetzt die Kunstsammlung dieser Familie Koch, die eben auch einen Industriekonzern besitzt, untergebracht. Das ist natürlich ein ziemlicher Szenenwechsel. 2010 wurde Arter gegründet, damals noch in einem kleinen, eleganten Art Deco-Gebäude im Shopping- und Ausgehbezirk Beyoğlu. Und jetzt sitzt es eben zwischen Flohmärkten, Dönerbuden und kleinen Werkstätten. Und diese auf 1300 Werke angeschwollene Sammlung, die die Familie seit 2007 gesammelt hat, ist eben zum ersten Mal hier in der Gesamtheit zusammengeführt.
Also das größte türkische Privatmuseum, das demnächst eröffnet wird, gebaut von dieser großen Familie Koç. Was ist das denn für eine Familie? Womit verdient die ihr Geld?
Das ist eine der reichsten Familien der Türkei. Der Konzern und die Familiendynastie, wenn man so will, ist gegründet worden 1926 von einem Mann namens Vebi Koç. Der hatte damals einen Gemischtwarenladen, ist dann im Zuge der Globalisierung in den 80er Jahren zu einem der größten globalen Akteure der türkischen Industrie aufgestiegen, 85.000 Beschäftigte, die verkaufen hauptsächlich Haushaltsgeräte. Grundig zum Beispiel gehört dazu Energiewirtschaft und Automobile und erwirtschaften ein Zehntel des türkischen Bruttoinlandsprodukts. Also ein Global Player, kann man schon wirklich sagen. Der Konzern hat seine gemeinnützigen Aktivitäten zusammengefasst in dieser Vebi Koç Stiftung, benannt nach dem Familienpatriarchen. Da gehört eine Universität dazu, eine ganze Menge Schulen, ein weiteres Technikmuseum am Goldenen Horn, sogar ein Naturpark gehört denen. Und mit diesem Museum Arte haben sie sich eben ihren großen Traum erfüllt. Es ist eine besonders kunstverliebte Familie. Jedes Mitglied der Familie hat auch nochmal seine eigene Sammlung. Haben sie sich eben zum ersten Mal diesen großen Wunsch erfüllt, ein eigenes Kunstmuseum zu bauen.
Also eine große, eine wirtschaftsstarke, mächtige, aber auch sicherlich einflussreiche Familie. Nun gibt es ja, Herr Arendt, eine ganze Reihe Privatmuseen in der Türkei, gerade auch in Istanbul. Was ist jetzt an diesem neuen Museum das Besondere?
Man muss generell sagen, dass Kunstmuseen, die privaten Kunstmuseen in der Türkei, von denen es noch einige mehr gibt, zum Beispiel von dem Pharmaziekonzern Eczacıbaşı, die haben das berühmte Museum Istanbul Modern. Die Familie Sabancı hat ein eigenes Museum, wo sie eher historische Sachen sammelt. Die kompensieren eigentlich die staatliche Kunst- und Kulturpolitik. Die findet eigentlich fast nicht statt. Staatliche Kunst- und Kulturpolitik heißt immer Tourismus und Antikenverwaltung. Und mit solchen Museen prägen sie eben einfach das ästhetische Massenbewusstsein. Sie definieren, was die Moderne bedeutet. Sie schließen auch die Türkei mit der internationalen Kunstentwicklung kurz. Und sie geben eben auch kritischen Werken, die in der türkischen Gegenwartskunst entstehen, eine Sichtbarkeit, die sie sonst eben überhaupt nicht haben. Nehmen wir ein Werk wie das von der türkischen Künstlerin Hale Tengger, 1995 entstanden. Ein Feld, das von Stacheldraht umzäunt ist. Da drauf steht ein kleines Wachhäuschen, aus dem unaufhörliche Radioprogramme dringen. Und innen drin sieht man so Ansichtskarten aus aller Welt. Damit wollte Hale Tengger in den 90er Jahren das Gefühl der Isolation und des Eingeschlossenseins der Türkei ausdrücken, was heute vielen in der Türkei auch schon wieder bekannt vorkommt. Und das steht eben jetzt bei Arte. Und wenn die das dort ausstellen, ist das nicht unbedingt eine politische Stellungnahme, sondern sie wollen mit solchen Arbeiten eben das kritische Bewusstsein schärfen und die Leute herausfordern, eben andere Sichtweisen zu denken. Und dazu hat mir der Gründungsdirektor des Museums, Meli Ferli, Folgendes gesagt.
My main criticism, I suppose, would be directed towards the current system of education in Turkey.
Meine Hauptkritik richtet sich auf das gegenwärtige Bildungssystem. Es ist eher hierarchisch aufgebaut und es mangelt ihm an analytischem Denken, kritischer Einstellung, Neugierde und Entdeckung der eigenen schöpferischen Kräfte. Meiner Meinung nach hat zeitgenössische Kunst eine Menge Softpower und in unserem Land kann sie eine nachhaltige Plattform für Meinungsfreiheit bieten, das Bewusstsein für gesellschaftspolitische und umweltbezogene Themen schärfen und die Wertschätzung für Ästhetik steigern.
Klingt ziemlich überzeugend, was Meli Ferli hier gesagt hat, Herr Arendt. Was hat das Haus für Konsequenzen für die Istanbuler Museumslandschaft jetzt?
Es demonstriert natürlich zunächst mal einfach die Dominanz der privaten Kunstmäzene, die eben in der Kulturpolitik des Landes eine wichtige Rolle spielen. Amerikanische Journalisten haben von dem Haus gesprochen als einem Game Changer, also eine Institution, die die ganze Szene nachhaltig verändern wird. Ich glaube das noch nicht so richtig. Ich glaube, dass der eigentliche Game Changer am Ende des Jahres auf den Plan treten wird. Dann wird nämlich die Mimar Sinan Kunstuniversität in Istanbul auch ein eigenes Kunstmuseum erhalten, das allerdings dem Staat gehört. Das ist uralt, dieses Museum, 1937 auf Geheiß von Staatsgründer Atatürk eingerichtet, seitdem aber ohne Haus, aber auch eine bedeutende Sammlung. Und wenn dieses Haus aufmacht, dann denke ich, dass es zu einer produktiven Konkurrenz der staatlichen und der privaten Institutionen kommt, um die Frage, was ist Kunst, was ist Geschichte, was ist kulturelles Erbe.
Lassen Sie uns doch noch mal den Blick ein bisschen weiten auf die Großwetterlage in der Türkei. Ist das Museum insgesamt, kann man das sagen, sagen, ist das ein Zeichen für mehr Freiraum für die Kunst?
Es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass solche liberalen und säkularen Projekte möglich sind. Nach dem letzten Referendum und den Präsidentschaftswahlen hatte man ja schon das Gefühl, dass die Türkei nun endgültig auf dem Weg in den autoritären Staat ist, dass sie auch kulturell sozusagen ins islamische Mittelalter zurückgeht. Und man muss eben sagen, dass das nicht der Fall ist. Natürlich sind in der letzten Zeit einige Leute verhaftet worden, auch mit hohen Strafen belegt worden. Blogger, Künstler, denken Sie an die kurdische Künstlerin Sia Doğan. Also ich glaube, man muss einfach feststellen, dass Repression und Freiheit im Moment noch nebeneinander existieren, auch wenn es so Tendenzen gibt, dass die Gerichte sich inzwischen etwas mehr trauen, gegen die Regierung zu formulieren. Ich glaube, dass die Kunstmuseen langfristige ästhetische Langzeitfolgen haben, dass sie eben den Leuten ästhetische und visuelle Freiräume ermöglichen, die es ihnen ermöglichen, andere Sichtweisen auf die Wirklichkeit einzuüben. Und das ist auf lange Sicht sicher etwas, was man nicht unterschätzen sollte.
Vielen Dank, Ingo Arendt. Das neue Museum Arta in Istanbul wird im September eröffnet. Und das ist ein guter Zeitpunkt, denn dann werden viele internationale Kunstfreunde in die Stadt strömen, zur Istanbul-Biennale zum Beispiel oder zur Kunstmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Bestsellerautor Daniel Kehlmann sieht die Macht zunehmend in die Hände von Narren übergehen. Der neue britische Premier Boris Johnson sei dafür ein noch besseres Beispiel als der amerikanische Präsident Trump, sagte er der Stuttgarter Zeitung. Entscheidend sei, dass solche Populisten völlig im Dienst ihrer eigenen Korruption stünden. Kehlmann sieht Parallelen zum Anfang des 20. Jahrhunderts und das mögliche Ende einer langen Friedensperiode. Eine Phase der Stabilität sei plötzlich unter Beschuss geraten, ohne dass man ausmachen könne, wo dieser Überdruss herrühre. Daniel Kehlmann hat zahlreiche Bestseller geschrieben, zuletzt den Eulenspiegel-Roman Till, für den er morgen in Aalen mit dem Schubert-Literaturpreis ausgezeichnet wird. Der Chefarchitekt zur Wiederinstandsetzung der Pariser Kathedrale Notre-Dame, Philippe de Villeneuve, zeigt sich besorgt über mögliche Auswirkungen der derzeitigen Hitzewelle. Dadurch könnten Fugen und Mauerwerk an Zusammenhalt und Qualität verlieren und das Gewölbe womöglich doch noch einstürzen. Bereits mehrmals haben Verantwortliche betont, dass die Sicherung der Kathedrale noch nicht abgeschlossen sei und weiter Einsturzgefahr bestehe. Die Pariser Kathedrale war durch einen Großbrand Mitte April stark beschädigt worden. Nachdem mehrere internationale Museen von der Unterstützung des Pharmaunternehmers Sackler Abstand genommen haben, hat sich auch das US-amerikanische Whitney-Museum von seinem Vorstandsmitglied Warren Canders getrennt. Seit Monaten hatten Künstler gegen den Industriellen demonstriert. Peter Mücke.
Der Protest gipfelte vor einigen Tagen darin, dass 8 Künstler ihre Werke aus der Biennale des New Yorker Museums zurückzogen. Nun also der Rückzug Canders. In einem Brief kritisiert der schwerreiche Industrielle die politisch aufgeheizte und vergiftete Atmosphäre in der Diskussion um seine Person. Hintergrund der Proteste: Canders gehört die Firma Safariland, die Polizeiausrüstung herstellt, unter anderem Tränengas, das auch an der US-Grenze zu Mexiko gegen illegale Einwanderer und im Gazastreifen eingesetzt worden sein soll.
Die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals Woodstock soll nun doch nicht im US-Bundesstaat New York stattfinden. 3 Wochen vor der Großveranstaltung gaben die Organisatoren bekannt, dass das Festival nun nahe der Hauptstadt Washington stattfinden werde. Schon vorher hatte es Probleme gegeben, unter anderem bei der Suche nach einem Ort im New Yorker Hinterland, wo 1969 das ursprüngliche Woodstock-Festival stattgefunden hatte. Unklar ist, welche Künstler auftreten werden. Heute sagten der Rapper Jay-Z und Rocksänger John Fogerty ab. Vorgesehen sind zahlreiche Musiker, die bereits 1969 dabei waren, darunter Santana und die Band Can't Heat.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Störenfriede, so heißt unsere Sommerreihe, in der wir Künstler vorstellen, die ein bisschen Sand streuen in unseren Wahrnehmungsbetrieb, die uns irritieren, vielleicht provozieren, damit wir nachdenken über das, was wir vielleicht für selbstverständlich halten, was aber unter Umständen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Heute stellen wir nicht nur einen Störenfried, sondern ein Störenfried-Duo vor. Die Spanier Omar Jerez und Julia Martinez. Julia Macher hat die beiden getroffen.
Omar Jerez wirft in der entmilitarisierten Zone 10 Hamburger über den Grenzzaun nach Nordkorea. Julia Martinez steht daneben und filmt. Happy Happy King Yong Mil heißt die jüngste Performance der beiden spanischen Künstler.
Wir haben damit gefragt, was ist besser, an Krebs zu sterben oder an Hunger? Im Kapitalismus habe ich zumindest die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, ich sterbe lieber an Krebs.
Plakatives Happening in Guerilla-Manier plus provokante These, das ist das Rezept des Künstlerpaars. Omar, ein schlachsiger Enddreißiger mit nervösem Blick, ist das Gesicht des Duos. Julia Martinez zieht die Fäden im Hintergrund. Kennengelernt haben sich die beiden auf Facebook, als Omar dort seinen Tod simulierte, für eine Kunstaktion, mit der er falsche Social-Media-Freunde entlarven wollte. Das Spiel mit dem Tod, mit Lebensgefahr und Selbstverletzung ist auch Teil ihrer gemeinsamen Performances. Etwa wenn Omar als Zeitungsjunge verkleidet in Neapel die Fake-Zeitung Il Corriere della Camorra verteilt, inklusive Preisliste für Kokain und Auftragsmord und so Mafia-Anhänger provoziert. Oder wenn er, Sohn einer jüdischen Mutter, sich 2014 auf einer Berliner Industriebrache von 8 eigens dafür engagierten Neonazis verprügeln lässt und Julia Martinez ihn dabei fotografiert.
Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir direkt vor und mit den Verantwortlichen eines gesellschaftlichen Missstandes agieren und dabei unser Leben riskieren, der Performance einen ästhetischen und einen ganz realen Mehrwert gibt.
Als Kreuzung aus Kunst- und Kriegsreportage verstehen die beiden ihre Performances. Sie dauern selten länger als ein paar Minuten. Doch für die Vorbereitung brauchen sie Monate, manchmal sogar Jahre, sagt Julia Martinez.
Wir recherchieren, dokumentieren, knüpfen Kontakte. Als wir uns in Ciudad Juárez mit den Frauenmorden beschäftigt haben, haben wir Interviews mit den Müttern geführt, Tatorte gefilmt. Oft heißt es in der Kunstwelt, das ist Fiktion. Wir aber können alles beweisen. Das ist wichtig. Schließlich wollen wir Aufmerksamkeit für die Themen schaffen, die gerade nicht in den Medien sind oder die uns persönlich berühren.
Mediaticamente en ese momento en un punto álgido vuelva a resurgir para mí es lo importante.
So wie 2013, als Omar Jerez mit blutverschmiertem Gesicht eine in eine goldene Rettungsdecke gewickelte Leiche durch das baskische San Sebastian trug. In seinen Armen hielt er ein symbolisches ETA-Opfer. Aus den Errico Tabernas, den von Sympathisanten der Untergrundorganisation frequentierten Gaststätten, kamen abfällige Kommentare. Die Performance war ein Tabubruch.
Viele haben die ETA, eine Terrororganisation, die 858 Menschen ermordet hat, als etwas Poetisches gesehen, weil sie gegen den unterdrückerischen, bösen spanischen Staat gekämpft hat. Diese Idee haben wir zerstört. Das war historisch. Wir waren die ersten und einzigen zeitgenössischen Künstler in Spanien, die die ETA offen kritisiert haben.
Tatsächlich hatte bis dahin kein Künstler so kompromisslos und plakativ für die Seite der Opferpartei ergriffen. Die Kunstszene reagierte gespalten. Galerien, die mit den beiden zusammenarbeiten, erhalten bis heute Boykottdrohungen. Kein Wunder, sagt Julia Martinez.
In Spanien steht die zeitgenössische Kunst ideologisch eher links. Wir sind weder rechts noch links. Aber wenn man sich hier künstlerisch mit ETA, Nordkorea, Venezuela beschäftigt, bekommt man sofort das Fähnchen Faschist angesteckt.
Eine absurde Logik, findet Julia. Aber das Duo macht sie sich zu nutzen, denn dadurch, dass ihre Kollegen bestimmte Themen meiden, können sie deren Erregungspotenzial alleine abschöpfen. Dass Grautöne dabei auf der Strecke bleiben, geschenkt.
Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn alle gut über unser Werk reden. Wer einstimmige Akzeptanz erreicht, ist gescheitert. Denn das bedeutet, bequem und angenehm geworden zu sein. Wenn der Moment kommt, in dem man unsere Arbeit über den grünen Klee lobt, wechseln wir den Job.
Auf staatliches Geld verzichten die beiden aus Prinzip, weil sie dadurch an Glaubwürdigkeit verlieren würden. Auch von ihren privaten Finanziers kennen sie oft nicht einmal den Namen. Unsere Freiheit hat keinen Preis, sagen Omar Jerez und Julia Martinez. Die würden sie höchstens für eine gelungene Provokation riskieren.
Störenfriede, wo Kunst noch wehtut. Omar Jerez und Julia Martinez, porträtiert von Julia Macher.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gleiche Gesinnung, gleiche Klamotten, so einfach geht diese Gleichung nicht mehr auf. Die rechtsextremen Identitären zum Beispiel, die sehen gerade nicht so aus wie Rechtsradikale. Keine Springerstiefel, Bomberjacken oder Glatzen. Die Dresscodes haben sich gewandelt und das kann man auch an den bekannten Marken der britischen Modewelt Lonsdale und Fred Perry beobachten. Anfang des Jahrtausends waren sie noch in der rechtsextremen Szene sehr beliebt, doch mit Werbekampagnen ist es den Firmen gelungen, das Image abzuschütteln. David Freches hat sich den Wandel dieser beiden Marken genauer angeschaut.
Berlin, Mai 2001. Die NPD demonstriert im Stadtteil Hohenschönhausen mit einigen hundert Rechtsextremen. Die tragen oft Kleidung der britischen Modefirmen Lonsdale und Fred Perry. Beide Marken waren damals bei Rechtsextremen beliebt. Und heute? Heute sind die Marken in der Popkultur und bei Künstlern beliebt. Bands wie Feine Sahne Fischfilet oder die Antilopengang tragen Lonsdale auf offiziellen Pressefotos. Im Deutschrap gehört Fred Perry unter anderem bei Fertoni zur Standardausrüstung, genauso wie bei Moderator Klaas Häufer Umlauf. Alles Künstler, die in der Vergangenheit für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft eingetreten sind oder sogar explizit linke Positionen vertreten. Die Marken haben einen Wandel hinter sich, sagt Simone Raphael. Sie beobachtet für die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin die rechte Szene.
Ja, tatsächlich kann man sagen, dass Lonsdale und auch Fred Perry quasi so mit die ersten Marken waren, die sozusagen in der rechtsextremen Szene auch verwendet wurden, um Ideologie zu transportieren. Das haben sie beide eigentlich nicht verdient, weil sie beide ursprünglich woanders herkommen.
Nämlich aus dem Sport. Lonsdale wurde 1960 als Boxmarke gegründet. Fred Perry geht zurück auf den gleichnamigen Tennisprofi, der das Poloshirt ab 1952 zur Alternative auf dem Tenniscourt machte. Über den Sport gelangten beide Marken in die britischen Jugendkulturen, zum Beispiel die Skinhead-Bewegung. Die war ursprünglich migrantisch geprägt und unpolitisch bis antirassistisch, bis in die 80er Jahre. Dann kippte die Bewegung größtenteils ins Rechtsextreme. Die rechten Skinheads übernahmen den Kleidungsstil und trugen weiterhin Lonsdale.
Das haben die Marken nicht intendiert. Eine Weile lang haben sie aber auch nichts groß dagegen getan. Dann allerdings muss man sagen, dass beide Marken tatsächlich auch sehr aktiv geworden sind, um klarzumachen, wir wollen nicht mit einer rechtsextremen Kultur in Zusammenhang gebracht werden.
Zum Beispiel die Image-Kampagne Lonsdale Loves All Colors, die dieses Jahr 15 wird. Bevor Lonsdale damit starten konnte, musste die Firma zunächst schwere strategische Fehler korrigieren. Denn eine einheitliche Unternehmensführung gab es lange nicht. Dafür aber viele Rechtsstreitigkeiten und chaotische Verkaufslizenzen. Lonsdale hatte bis Anfang der 2000er keine Kontrolle darüber, wo die eigenen Produkte verkauft werden, sagt Pressesprecher Ralf Elfering.
In der Zeit davor war es ein großes Vakuum und faktisch so, dass jeder eigentlich mit der Marke machen konnte, was er wollte. Jeder konnte als Händler auftreten, indem er sich einfach Sachen besorgte und hier irgendwie verkaufte. In diesem Vakuum war diese Vereinnahmung natürlich auch nicht aufzuhalten.
Als sich das Unternehmen endlich wehrte, begann eine Image-Kampagne, die Verkäufe in Teilen von Sachsen um 70% einbrechen ließ, so Elfering. Die Marke wurde Sponsor im Sport, bei den Boxern vom FC St. Pauli oder dem Fußballregionalligisten SV Babelsberg. Vereine, die sich ausdrücklich antirassistisch positionieren. Davon sollte ein Signal ausgehen, so Pressesprecher Elfering.
Ganz eindeutig, ja. Das ist nicht euer Zeichen, das ist nicht eure Marke. Im Gegenteil, mit der Marke setzen wir ganz andere Zeichen.
Fred Perry hat sich durch strengere Distribution gegen rechte Vereinnahmung gewehrt. Spätestens mit Aufkommen des Online-Versandhandels war so sichergestellt, dass die eigene Kleidung nicht in falschen Kreisen landet. Allerdings, eine Kampagne wie bei Lonsdale gab es nicht und auch kein Interview für diesen Beitrag. Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen allgemein, man lehne, Zitat, selbstredend alle rassistischen Ideologien ab. Diese insgesamt zurückhaltende Art hat wohl einen einfachen Grund. Der Schaden war nicht so groß wie bei Lonsdale, vermutet Simone Raphael. Zwar hält sie deren offensive Kampagne für den eigentlich besseren Weg, insgesamt seien aber beide Marken das Problem glaubwürdig angegangen. Auch, weil sie rechtsextreme Händler schon lange nicht mehr beliefern.
Weil es geht ja immer darum, nicht nur ein Lippenbekenntnis abzugeben, sondern eben auch tatsächlich dann, wenn die Situation ist, wie sie bei beiden Marken war, auch deutlich zu zeigen, wir wollen auch das Geld nicht, was wir an dieser Szene verdienen können und engagieren uns tatsächlich lieber im demokratischen Bereich. Das haben beide sehr gut gemacht, finde ich.
Bliebe noch zu klären, warum so viele Künstler gerade Fred Perry und Lonsdale tragen. Geld zahlen sie dafür nicht, sagen beide Modemarken auf Nachfrage. Zwar haben die Punkband Feine Sahne Fischfilet und Lonsdale eine gemeinsame Jacke als Fanartikel entworfen, an der die Musiker natürlich auch verdienen. Diese Zusammenarbeit sei aber über persönliche Kontakte zustande gekommen. Und am Spaß daran, Rechtsextremisten diese Marke wegzunehmen.
rechtsextremen Modemarken wegnehmen. David Freches über die britische Modemarken Lonsdale und Fred Perry und ihren Imagewandel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Ehe, kein Bedarf. Die Taz hat den Schriftsteller Wolf Wondratschek interviewt, ihm dafür Stichworte zugerufen. Gott. Ich glaube an seine Engel. Wenn man im Gotteshaus von Notre Dame Engel ausmachen wollte, dann wären das vielleicht die Roboter, die dort die Trümmer des eingestürzten Dachstuhls auflesen, wo es für Menschen zu gefährlich ist. Der Gewölbebogen im Mittelteil kann immer noch einstürzen, in diesem Moment, wo wir miteinander reden, oder morgen, sagt Philippe Villeneuve, der Chefarchitekt der Baustelle, der Spiegelautorin Britta Sandberg. Nicht nur Paris, ganz Frankreich erscheint in dem Artikel als tief gespalten hinsichtlich der Frage, ob die berühmte Kirche wieder identisch aufgebaut werden soll oder eben doch auf moderne Art, zum Beispiel mit einem gläsernen Spitzturm oder mit einem, in dem Bienenstöcke integriert werden. Ist es zwangsläufig modern, das Vorhandene durch etwas Neues zu ersetzen? Fragt Sandberg. Jedenfalls wird für die Rekonstruktion, die Präsident Emmanuel Macron in 5 Jahren schaffen will, ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die Organisation des Wiederaufbaus hat der Präsident Louis Georgelin, einem General im Ruhestand, übertragen. Der sagt, es sei auch möglich, dass Notre Dame ganz konservativ rekonstruiert werde. Aber ist das vorstellbar, fragt Sandberg, ein Architektenwettbewerb mit internationaler Beteiligung, an dessen Ende das Votum für die originalgetreue Rekonstruktion von Viollet-le-Duc's Turm steht? Der General sagt jetzt nichts mehr. Er lächelt weise. Ängste, wirft die Taz Wolf Wondratschek zu. In meinen glücklichen Augenblicken fühle ich mich vom Aussterben bedroht. Für mich deutet die plötzliche neue Beschäftigung mit dem Klima darauf hin, dass die meisten Europäer sich erst dann um den Planeten sorgen, sobald sie persönlich bedroht sind. Und das gilt natürlich nicht nur für die Europäer, die meisten Amerikaner sind genauso. Jonathan Franzen sagt das im Gespräch, das Wieland Freund mit ihm für die Welt geführt hat. Anlass ist Franzens neuer Essayband »Das Ende vom Ende der Welt«. Darin enthalten ist ein Text, für den Franzen unter anderem als Spatzenhirn beschimpft wurde, was ihm vielleicht sogar gefallen hat, weil der US-amerikanische Schriftsteller ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber ist. Franzen ärgert es, dass das Artensterben fast völlig in Vergessenheit gerät, weil alle über den Klimawandel reden. Den, ist er sich sicher, werde die Menschheit bestenfalls abmildern, aber eben nicht mehr verhindern. Politiker würden sich nicht trauen, das zuzugeben. Theoretisch sei die Rettung möglich, praktisch aber völlig unrealistisch. Vielleicht kann Schweden seine Netto-Kohlenstoffemissionen bis 2030 auf Null bringen, aber die Menschen in Frankreich randalieren schon wegen einer geringfügigen Benzinsteuer. Die Menschen in Trump-Amerika sind in ihre Pickups verliebt und über China und Indien und Afrika, wo jeden Tag das nächste riesige Kohlekraftwerk ans Netz geht, wollen wir gar nicht erst reden, sagt Franzen. Sich ernsthaft vorzustellen, die Welt würde fröhlich auf das Fliegen und auf Großbildfernseher verzichten, kommt mir wie ein Beispiel für die schwarze Komödie des Klimawandels vor. Das Spiel ist aus. Verschwände der grönländische Eispanzer komplett, der Meeresspiegel stiege um 7 Meter, beschreibt Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen schon mal, was die Menschen so erwartet. 7 Meter, das bedeutet, New York würde verschwinden und asiatische Megametropolen wie Tokio und Shanghai unter Wasser begraben. München wäre übrigens mit seinen 500 Höhenmetern in Sicherheit. Wolf Wondratschek dürfte das aber nicht besonders freuen. Im Taz-Interview sagt er zum Stichwort München: die unnötigste Stadt Deutschlands.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Morgen kommt Fazit live aus Bautzen. Wir berichten dann über die Kampagne Wann, wenn nicht jetzt. Vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind an 12 Orten Veranstaltungen geplant, um ein Zeichen zu setzen gegen rechts. Vom Auftakt in Zwickau hatten wir am vergangenen Wochenende berichtet. Morgen also Fazit live aus Bautzen. Wann, wenn nicht jetzt. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Guten Abend.